Ja, liebe Geschwister, schön, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Ich habe ganz liebe Grüße mitgebracht von der Baptistengemeinde in Gießen. Das ist meine Heimatgemeinde. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam heute Abend Gott begegnen können, auf Gottes Wort hören können, Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben können. Und ich glaube, es ist gut, wenn man über die Gemeindegrenzen hinweg miteinander gemeinsam Gott begegnet und auf ihn hört. Wenn man davon spricht, dass einen die Vergangenheit einholt, dann heißt das in der Regel nichts Gutes. Da hat man vielleicht jahrelang scheinbar erfolgreich ein Problem oder einen Konflikt ausgesessen oder einfach totgeschwiegen, in der Hoffnung, dass man eine unangenehme Begegnung irgendwie vermeiden kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manche Familienkonflikte, Zwiste, Schwierigkeiten. Manchmal geht es uns ja so wie den kleinen Kindern, die Hände vors Gesicht machen und sagen, ich bin nicht da. Wenn das immer so einfach wäre mit den Herausforderungen und Krisen des Lebens. Es soll ja Menschen geben, die wie Vogelstrauß den Kopf in den Sand stecken und einfach meinen, bestimmte Probleme wären damit verschwunden. Heute Abend im Gottesdienst in der Predigt soll es um eine Geschichte gehen, um einen Menschen, nämlich um Jakob, der an einer ganz bestimmten Stelle seines Lebens mit den Konflikten der Vergangenheit wieder in Berührung gekommen ist. Da hatte er scheinbar über einen langen Zeitraum ein Problem erfolgreich verdrängt, bis es ihn plötzlich wieder einholt und im Hier und Jetzt sein Leben massiv beschwert. Kurz zum Hintergrund. Jakob war der Sohn von Rebekka und Isaak, lebte zunächst in Beersheba, im heutigen Israel. Und die Tatsache, dass er einen Zwillingsbruder hatte, sollte sein Leben maßgeblich prägen. Wie das bei Geschwistern öfter so ist, haben sie ja in der Regel doch einen relativ intensiven Einfluss auch auf unser Leben. Dazu kommt, dass obwohl die beiden Zwillinge waren, Jakob und Esau, sie doch von ihrer Persönlichkeit völlig unterschiedlich waren. Esau eher so ein rauer Typ, behaart und kräftig, energisch und als Jäger ist er ordentlich durch die Lande gezogen und wusste, was so los ist. Jakob dagegen war eher so ein feiner, man könnte auch manchmal sagen, ein bisschen ein verschlagener, hinterlistiger Typ, der immer irgendwie wusste, wie er noch an sein Ziel kommt und es geschafft hat, auf unterschiedliche, trickreiche Art und Weisen das zu erreichen, was er wollte. Also, die beiden waren ganz unterschiedlich. Und ihr kennt die Geschichte von Jakob und Esau und dem Erstgeburtsrecht, wie sich Jakob dieses Erstgeburtsrecht von seinem Bruder erschlichen hat. Wie er dann versucht, seinen Vater davon zu überzeugen, dass der Erstlingssegen auf ihn übergehen soll. Er hat sich verkleidet mit Fellen und dann am Ende ist es tatsächlich so, dass sein Vater Isaak ihm den Segen zuspricht, der eigentlich für seinen älteren Bruder Esau bestimmt war. Und als Esau das mitbekommt, was da gerade passiert war, dass ihn sein Bruder auf trickreiche Art und Weise um diesen väterlichen Erstlingssegen betrogen hat, wird Esau ziemlich wütend. Und er belässt das nicht nur bei Worten, sondern er sagt, Jakob, wenn ich dich erwische, dann erschlage ich dich. Und auf einmal merken wir, da ist ein Konflikt innerhalb der Familie, der wirklich heiß ist. Zwei Geschwister stehen sich gegenüber und der eine sagt, am liebsten würde ich dir tatsächlich den Kopf kürzer machen. Die beiden sind nicht in der Lage, diesen Konflikt irgendwie auf eine gesunde Art und Weise auszutragen, sich zusammenzusetzen, Dinge zu besprechen, sondern der Jakob flieht über Nacht Hals über Kopf und macht sich auf und davon. Er flieht zu seinem Onkel Laban in ein fernes Land, um dort ein neues Leben anzufangen. Und in dem Moment, wo er seine Familie verlässt, verlässt er auch den heißen Konflikt und den Streit und die Zwistigkeiten und die Probleme. Aber wir werden merken, auch wenn er sie für den Moment verlässt, erloschen ist dieser Vulkan in Esau nicht. Und nun ist Jakob am neuen Ort angekommen. Sein Onkel Laban ist ihm erstmal wohlgesonnen, er kann arbeiten und insgesamt muss er 14 Jahre arbeiten, um sage und schreibe zwei Frauen zu bekommen. Ihr kennt auch die Geschichte und es ist fast schon Ironie des Schicksals, dass sein Onkel Laban ihm in der Hochzeitsnacht, nachdem er 7 Jahre um Rahel gebuhlt und für sie gearbeitet hat, ihm dann in der Hochzeitsnacht die ältere Schwester Lea unterschiebt und ins Zelt schickt. Der Jakob merkt es nicht, vermutlich hat er das ein oder andere an alkoholischen Getränken genossen an dem Abend. Und so passiert es, dass er die falsche Frau zu seiner Frau nimmt. Am nächsten Morgen ist natürlich das Theater groß, aber der Jakob entscheidet sich, ich werde nochmal 7 Jahre arbeiten für meine Herzensdame, für meinen Herzensmenschen Rahel. Und es ist, wie gesagt, fast schon Ironie des Schicksals, dass Jakob jetzt selbst das Opfer einer Betrugs- und Inszenierungscharade wird. So wie er damals sich verkleidet hatte, um den Segen seines Vaters zu bekommen, so wird er jetzt selber Opfer einer Verkleidungsaktion, nämlich die falsche Frau Lea wird ihm ins Zelt geschickt. Lange Rede, kurzer Sinn, aber nach all den Jahren scheint es so zu sein, als wenn Jakob jetzt endlich im Leben angekommen ist. Er hat es geschafft, er hat einige Mägde, er hat es auch zu Wohlstand gebracht, seine Herden sind gewachsen, er hat eine Familie, hat seine Herzensdame an seiner Seite. Er ist glücklich und zufrieden und er scheint tatsächlich im Leben angekommen zu sein. Die Konflikte und Schwierigkeiten aus seinem alten Leben sind weit weg. Jahre, vielleicht Jahrzehnte schlummern sie nun in der Vergangenheit und er lebt im Hier und Jetzt glücklich und zufrieden. So lange, bis es Jakob plötzlich wieder nach Hause zieht in seine alte Heimat. Wir wissen nicht, ob es der Wunsch war, seinen Vater und seine Mutter noch einmal zu sehen nach all den Jahren. Jedenfalls irgendwann im Herzen Jakobs kommt der Wunsch auf und der Wunsch wird groß, den Sehnsuchtsort, den Ort seiner Kindheit, seiner ursprünglichen Familie wiederzusehen. Und er macht sich mit Sack und Pack auf den Weg und will zurück nach Beersheba, an den Ort, von dem er damals vor vielen, vielen, vielen Jahren geflohen ist. Und während er sich so auf den Weg macht, alles gepackt hat, mit Sack und Pack unterwegs ist, auf einmal fällt ihm ein, ja, ich habe ja da noch einen Bruder, den Esau. Und als ich damals weggegangen bin, sind wir nicht im Guten auseinandergegangen, sondern der Esau war ziemlich wütend auf mich. Und die Worte, ich werde dich erschlagen, Jakob, sind ihm sicherlich noch hörbar und spürbar im Ohr gewesen. Und plötzlich merkt Jakob, wie eine Angst und Sorge in ihm hochkommt, was da wohl am anderen Ende auf ihn wartet. Und weil er Angst und Sorge hat, ist er vorsichtig. Und er schickt einen Spähtrupp aus und dieser Spähtrupp soll einmal schauen, was denn auf ihn wartet. Dann kommt eine Truppe zurück und sie sagen ihm, Jakob, weißt du, dein Bruder kommt dir entgegen mit 400 bewaffneten Männern. Und spätestens in dem Augenblick ist Jakob klar, meine Vergangenheit, die ich meinte, erfolgreich hinter mir zu lassen, ist plötzlich mir näher und präsenter, als ich es jemals gedacht habe. Da kommt mein Bruder Esau mir mit 400 Mann entgegen und Jakob wusste, das ist kein freundliches Empfangskomitee. Das sind bewaffnete Männer, die dafür sorgen werden, dass das, was ich meinem Bruder angetan habe, irgendwie gesühnt wird. Und man kann sich vorstellen, was in Jakob in diesen Augenblicken vorgegangen sein muss. Auf einmal wird ihm klar, es hat sich nicht gelohnt, die Augen vor den Konflikten in der Familie einfach zuzumachen. Einfach so zu tun, als gäbe es nicht. Plötzlich ist alles wieder da. Der heiße Konflikt von damals, die Spannungen, die Krisen, die Ängste, der Wut, die Enttäuschung, die Verletzung, der Betrug, alles ist auf einmal wieder vor seinem Auge und er weiß, mein Bruder kommt mir entgegen und dann, wir werden sehen. Und genau an dieser Stelle, kurz bevor Jakob weiß, dass sein Bruder ihm am nächsten Tag begegnet, setzt der Predigttext von heute Abend ein. Und ich möchte uns einige Verse vorlesen aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 33. Jakob ist an einem kleinen Fluss und hier setzt jetzt die Geschichte ein. Und Jakob stand auf in der Nacht, nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, ich heiße Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag nun, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du mich, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberging, da ging die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel des Gelenkes an der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Man kann nur erahnen, wie Jakob sich wohl gefühlt haben muss, als der Abend kam, und er alleine an diesem kleinen Fluss, an diesem kleinen Bach, dem Jabbok, stand. Hinter ihm war seine Geschichte, waren viele erfolgreiche Jahre bei seinem Onkel Laban. Noch dahinter in der Geschichte der Konflikt mit seinem Bruder. Jetzt steht er in der Nacht ganz alleine da, weiß nicht, was morgen auf ihn zukommt. Er weiß nur, mein Bruder kommt auf mich zu mit einer Horde kampfbereiter Männer. Und heute Abend stehe ich hier und muss sehen, wie mein Leben weitergeht. Und man kann ahnen, dass Jakob Angst hat um sein Leben, Angst um das Leben seiner Kinder, seiner Familie. Und dann hat er eine Gottesbegegnung einer ganz außergewöhnlichen Art. Von einer verkorksten Vergangenheit in eine gesegnete Zukunft. Jakobs schmerzhafte Gottesbegegnung. So möchte ich die Predigt heute Abend einmal überschreiben. Von einer verkorksten Vergangenheit in eine gesegnete Zukunft. Die schmerzhafte Gottesbegegnung des Jakob. Auffällig ist, dass sich in dieser Nacht im Leben von Jakob einiges ändert. Und wir wollen uns ein paar Dinge anschauen, die sich im Leben von Jakob in dieser besonderen Nacht, an diesem besonderen Abend verändert haben. Das Erste, was sich im Leben von Jakob verändert hat, ist sein Gesundheitszustand. Von einem gesunden Mann wird Jakob am Ende der Nacht zu einem Kranken. Jakob geht ohne erkennbare körperliche Leiden und Beeinträchtigung in diese Nacht der Gottesbegegnung und am nächsten Morgen geht er als ein geschlagener, an der Hinke hüftender und verletzter Mann aus dieser Gottesbegegnung heraus. Und das muss einen erstmal stutzig machen. Eine Gottesbegegnung, in der ich hinterher als kranker Mensch rausgehe? Wir sind doch immer gewohnt, dass Gott uns begegnet, dass Gott uns heilt, dass Gott uns Gutes tut. Und darum beten wir auch, das erwarten wir auch, dass Gott uns segnet, seine Hände auflegt und wir gesund werden. Und tatsächlich tut das Gott ja auch oft. Und wir glauben, dass Gott heilt und das Geschenk der Heilung auch heute in bestimmten Situationen von Gott uns zuteil wird. Aber ganz offensichtlich gibt es auch Situationen und Momente, in denen Gott uns auf eine Art und Weise berührt, die uns schwerfällt und die uns vielleicht sogar schwächer und kränker zurücklässt, als wir es uns wünschen. Eine Gottesbegegnung, die krank macht, kann das wirklich sein? Jakob wird plötzlich bei Nacht am Fluss von einem Fremden, der sobald die Sonne kommt, fliehen will, angegriffen, verletzt und verwundet. Also wenn wir über Gottesbegegnung nachdenken, dann reden wir vielleicht über Lobpreis, wo Gott mir begegnet, wenn ich die Bibel aufschlage und mein Herz berührt, wenn ich bei einer Predigt angesprochen werde, wenn ich in der Natur sehe, wie Gott alles wunderbar gemacht hat. Das sind oft Gottesbegegnungen, die wir so kennen. Und jetzt begegnet Gott dem Jakob so, plötzlich in der Nacht an einem Fluss von einem Fremden, der mit einem ringt, der mit einem kämpft, der einem niederdrückt. Wenn man jetzt noch weiß, dass zur damaligen Zeit es Geschichten gab von Nachtgeistern oder von Flussdämonen, die Reisende angreifen sollten. So erzählte man sich damals, wenn man über einen kleinen Fluss ging. Dann kann man sich vorstellen, dass Jakob sehr verwirrt gewesen sein muss. In seinem Kommentar über das erste Buch Mose schreibt Hans-Jörg Bräumer nämlich Folgendes. Jakob hatte bei seinem nächtlichen Überfall am Jabbok den Angreifer erlebt wie einen Flussdämon. Sicher kannte Jakob durch Erzählungen aus anderen Religionen die Geschichten von bösen Mächten, die Menschen überfallen sollten. An Furten und Flüssen, so wusste man damals zu berichten, hausten Nacht- und Flussgötter. Sie bewachten die Übergangsstellen und überfielen plötzlich und unvermutet Menschen, die den Fluss überqueren wollten. Ihr Unwesen, so sagte man, trieben diese bösen Geister in der Nacht. Ihre Macht verschwand mit dem Anbrechen des neuen Tages. Sie konnten Menschen nur schaden, wenn sie im Schutz der Nacht unerkannt blieben. Alles, was Jakob in dieser Nacht erlebt, war zum Verwechseln ähnlich mit einem Überfall durch so einen Flussdämon. Es war Nacht, der Angreifer wollte nicht erkannt werden, sein Vorgehen war brutal und Jakob wurde an der Hüfte verletzt. So schreibt Hans-Jörg Bräumer. Wenn man die Geschichte aus 1. Mose 32 liest, hat man den Eindruck, am Jabbok ist der Teufel los. Das ist doch nicht Gott, der hier so eingreift, der so in das Leben von Menschen wirkt. Was passiert hier eigentlich gerade? Und doch ist es Gott, der auf seine ganz spezielle und unerwartende, ja vielleicht sogar verstörende Art und Weise in das Leben von Jakob hineingeht. Und Jakob muss lernen, dass seine Gotteserfahrung und seine Vorstellungen von Gott vielleicht ganz anders sind, als er es bisher immer dachte. Dass Gott ihm auf ganz andere Art und Weise begegnen will, auf ganz andere Art und Weise in sein Leben hineinsprechen möchte, als er es immer gedacht und geglaubt hatte. Gott begegnet ihm so anders, als er es erwartet. Liebe Geschwister, wie ist das, wenn Gott in unser Leben hineinspricht? Erwarten wir auch, dass er manchmal auf ganz andere Art und Weise in unser Leben hineinwirkt? Vielleicht auch auf unverständliche, vielleicht manchmal auf verstörende, nicht nachvollziehbare Art und Weise. Jakob muss an diesem Abend lernen und erkennen, dass Gott manchmal ganz anders sich uns zeigt, als wir es uns vorstellen. Ja, auch anders, als wir es uns wünschen. Jakob hält den Kampf mit diesem Mann lange offen. Es sieht nach einem Unentschieden aus. Die beiden ringen die ganze Nacht, so lang bis die Morgenröte kommt. Und dann haut der eine dem Jakob auf die Hüfte. Er ergreift sozusagen unfaire Mittel und schlägt den Jakob, sodass er hinkt, sich die Hüfte verrenkt. Und es ist klar, Jakob ist eindeutig der Verlierer. Jeder Ringrichter würde sagen, K.O. in der letzten Runde, kurz vor Sonnenaufgang, eindeutig klar, Jakob hat verloren, Gott hat gewonnen. Interessant ist, dass Gott diesen Kampf ganz anders wertet. Vers 29 heißt es, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gewonnen. Jakob, du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gewonnen. Der, der wie der sichere Verlierer aussieht, der am Ende der Nacht geschlagen aus dieser Gottesbegegnung rausgeht, wird von Gott zum Sieger erklärt. Du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und du hast gewonnen, Jakob. Auch wenn alle dich als Verlierer sehen und du dich vielleicht als Verlierer fühlst, weil dir die Hüfte wehtut und du den Eindruck hast, du hättest verloren, so lass dir von mir sagen, du hast gewonnen. Manchmal ringt Gott uns nieder, er zwingt uns in die Knie, manchmal zerschmettert er ein Hüftgelenk, manchmal zerbrechen Beziehungen, Familien, manchmal zerbrechen ganze Gemeinden. Manchmal liegen wir am Boden und sehen aus wie der sichere Verlierer. Und dann schaut Gott uns an, nicht hämisch, nicht irgendwie bösartig, sondern er schaut uns an und sagt, du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und lass dir sagen, auch wenn alle meinen, du bist der Verlierer und wenn du dich selber so fühlst, Glaub mir, du hast gewonnen. Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist etwas, das man, glaube ich, nur dann spüren und verstehen kann, wenn man es selber erlebt hat. Wenn man am Boden liegt und weder ein noch aus weiß und Gott einen dann mit Augen der Liebe anschaut und sagt, auch wenn du dich wie der sichere Verlierer fühlst, glaub mir, du bist der Gesegnete. Wisst ihr, als damals am Kreuz von Golgatha Jesus gestorben ist am Karfreitag, da sah er aus wie der sichere Verlierer. Er hing am Kreuz, konnte nichts mehr machen, die Leute spotteten, lachten ihn aus. Und an Ostern steht er auf von den Toten und Jesus ist der König. Der manchmal aussieht wie der sichere Verlierer, wo wir meinen, da kann man keinen Pfifferling draufsetzen, der hat verloren, der ist am Ende, der ist geschlagen. Den erhebt Gott und sagt, du hast mit Gott und Menschen gerungen und hast gewonnen. Ja, damals sah es so aus, als sei am Jabok der Teufel los. Und es sah aus an Golgatha, als sei der Teufel los. Und manchmal sieht es in deinem und meinem Leben vielleicht aus, als sei der Teufel los. Und dann schaut Gott dich an und sagt, du hast mit Gott und Menschen gerungen und du sollst nicht als der Verlierer vom Platz gehen, sondern als der, der mit Gott gerungen und gewonnen hat, als der, der gesegnet ist. Gott macht zwar in dieser Nacht aus einem gesunden Menschen einen Kranken, aber er macht auch aus einem scheinbaren Verlierer einen Sieger. Gott verändert in dieser Nacht das ganze Leben von Jakob. Die äußeren Umstände haben sich zwar für ihn ins Schwierige, ins Negative gewandelt, als gesunder Mann reinzugehen und als Kranker raus ist sicherlich nicht gut. Und dennoch erlebt Jakob in dieser Nacht, dass Gott in sein Leben hineingewirkt hat und sein Leben verändert hat wie nie zuvor. Erstaunlich finde ich, dass Jakob diesem Ort einen Namen gibt, und zwar Phnuel. Und dieses Wort Phnuel heißt Angesicht Gottes. Jakob nennt diesen Ort seiner körperlichen Leiden, den Ort, wo er zum Krüppel geschlagen wurde, Angesicht Gottes. Hätte er diesen Ort knackender Knochen oder hinkende Hüfte genannt, hätte ich das verstanden. Aber er nennt ihn Angesicht Gottes. Am Ende der Nacht bleibt nicht der Schmerz, nicht die scheinbare Niederlage, nicht das am Boden liegen, nicht der Schlag auf die Hüfte, das, was ihm im Gedächtnis bleibt. Jakob geht aus dieser Nacht raus und sagt, ich habe das Angesicht Gottes gesehen. Das ist das, was mein Leben prägt. Das ist das, was mir Kraft gibt für den nächsten Tag. Das ist das, was mir Hoffnung gibt, was mein Leben verändert, was mich als einen neuen Menschen aus dieser Nacht gehen lässt. Ich weiß nicht, wie deine Orte der schmerzhaften Gottesbeziehungen heißen. Ich weiß nicht, ob Traurigkeit, Bitterkeit, Enttäuschung aus solchen Nächten dein Leben schwer machen wollen. Ich wünsche mir, dass dort, wo Gott dir auf eine Art und Weise begegnet, dir vielleicht nicht gefällt, wo er dich auch manchmal in eine Situation bringt, wo du scheinbar am Boden liegst, dass am Ende dieser Nacht du sagen kannst, Gott, danke, dass du mir begegnet bist. Danke, dass ich nicht als Verlierer aus dieser Nacht gehe, sondern als ein Gesegneter, als jemanden, den du aufhebst, dem du neue Perspektive gibst. Und deshalb möchte ich diesen Ort auch von Schmerz und Traurigkeit am Ende mit deinem Angesicht, mit deiner Gegenwart, mit einer neuen Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft hineingestalten. Danke, dass du mir in dieser Nacht begegnet bist und dass ich mit dir neu anfangen darf. Und dann ändert sich noch etwas Zweites in dieser Nacht. Nämlich aus Jakob wird Israel. Gott gibt Jakob einen neuen Namen. Der Name ist damals mehr gewesen als nur das, was man ausspricht, damit jemand zu einem kommt. Der Name stand für die Persönlichkeit, für die Geschichte, für die Herkunft eines Menschen. Es war ein Stück identitätsstiftendes Wesen. Der Name war mehr als etwas, was man bei der Geburt einfach zugesprochen bekommt. Der Name Jakob bedeutet im Hebräischen zwei Dinge. Zum einen, Gott beschützt oder Gott möge beschützen. Und das hat Jakob auch oft in seinem Leben erfahren, dass Gott ihn beschützt hat. Vor Esau damals, ganz am Anfang und in anderen Situationen. Der Name Jakob bedeutet aber auch der Listige oder der Lügner. Und in dieser Nacht der ganz besonderen Gottesbegegnung wird Jakob mit seinem Namen und damit mit seiner Geschichte, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Wesen konfrontiert. Wie heißt du, fragt der Mann in der Nacht den Jakob. Und es ist nicht so, dass Gott plötzlich an Gedächtnisschwund gelitten hätte und nicht wüsste, mit wem ringe ich hier eigentlich. Sag doch mal ganz kurz, wie du heißt. Ich habe es vergessen, ich ringe mit so vielen Menschen hier nachts. Ja. Der Gott wusste ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Aber er wollte, dass Jakob sagt, ich bin Jakob. Jakob, der Lügner, Jakob, der Listige. Und wisst ihr, als Jakob seinen Namen aussprach und sagte, ich bin Jakob, wusste er ganz genau, warum er in dieser Nacht da stand. Weil er nämlich als Betrüger damals seinen Bruder ums Erstgeburtsrecht betrogen hatte. Deshalb stand der Mutterseelen alleine an diesem scheinbar gottverlassenen Ort, mitten in der Nacht an diesem Fluss. Und plötzlich ist alles wieder da, alles klar. Und Gott konfrontiert ihn nicht nur mit seiner Geschichte, sondern auch mit dem, was er von seinem Wesen, von seiner Persönlichkeit her auch mitbringt. Nämlich ein Verschlagener, der immer den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, der immer noch einen Trick auf Lager hatte, der immer noch wusste, irgendwie sich rauszulavieren. Und jetzt stellt Gott ihn und sagt, Jakob, steh doch zu dem, wer du bist. Wer bist du eigentlich? Sei doch ehrlich. Und dann sagt Jakob, ja, ich bin Jakob, das ist mein Leben. Ich bin der Listige, der Betrüger. Ich bin der, den gerade seine Vergangenheit wieder einholt und die am nächsten Morgen auf mich zukommt. Wisst ihr, es war nicht nur schmerzhaft, als Gott dem Jakob die Hüfte zerschmettert hat, sondern ich glaube, es war auch schmerzhaft für Jakob mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem eigenen Versagen, mit seinen eigenen Fehlern und mit dem, was er in der Geschichte verkehrt gemacht hat, konfrontiert zu werden. Und dann sagt Gott zu Jakob, Jakob, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Nicht mehr das Listige soll über deinem Leben stehen. Nicht mehr der Betrüger. Das ist die Vergangenheit. Du wirst jetzt Israel genannt. Gotteskämpfer. Du darfst ganz neu durchstarten. Jakob, ich gebe dir einen neuen Auftrag. Ich gebe dir einen neuen Namen, eine neue Identität. All das, was war, was dich ausgemacht hat, das muss nicht länger den Rest deines Lebens bestimmen. Sondern du bist ein von mir Angenommener, dem ich einen neuen Auftrag, eine neue Perspektive, eine neue Sicht gebe. Und es ist interessant, dass Gott den Jakob Israel nennt, nämlich Gottesstreiter. Und Jakob nimmt dieses Wort auf, er wird gesegnet und dann heißt es, und dann ging die Sonne auf. Dann ist der neue Tag da. Und wisst ihr, das Gute ist, die Geschichte endet jetzt nicht hier, sondern die Geschichte geht weiter. Jakob geht aus dieser Nacht als ein Veränderter, nicht mehr als Betrüger, sondern als ein Gotteskämpfer, als ein Gottesstreiter. Und jetzt ist die spannende Frage, wie wird Jakob seinem Bruder begegnen? Und ich möchte zum Schluss noch zwei Verse vorlesen, die deutlich machen, wie Jakob seinem Bruder begegnet ist. Da heißt es in 1. Mose 33, direkt im Anschluss an unsere Geschichte. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde und stellte die Mägde und die Kinder vorn an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten beide. Wisst ihr, was mich an dieser Geschichte, an dieser Szene so berührt? Jakob war nicht für seine Demut bekannt. Jakob war für seine Listigkeit, für seine Schlauheit, für seine Verschlagenheit bekannt. Und Gott nennt ihn ab jetzt Kämpfer, Kämpfer. Aber er kämpft nicht, sondern Jakob, Israel, beugt sich siebenmal vor seinem Bruder und kommt ihm in einer Demutshaltung entgegen. Die erste Handlung von Israel, dem Kämpfer Gottes, ist, sich vor seinem Bruder, den er damals betrogen hat, zu entschuldigen und zu beugen. Das ist die erste Kampfhandlung. Nicht das Schwert zu ziehen. Man hätte ja denken können, ha, wunderbar Gott, du hast mich zum Kämpfer berufen. Ja, aber sollen die 400 Mann mal kommen? Mit deiner Hilfe wird er schon hinhauen. So ist Jakob nicht. Er hat verstanden, Gott hat sein Herz angerührt. Aus dem Verschlagenen wird ein ganz Demütiger, der es gelernt hat, sich zu verbeugen. Der nicht mehr mit Tricks und Kniffen irgendwie durchs Leben sich laviert, sondern der sagt, ich muss mich entschuldigen. Ich habe damals meinem Bruder das Geburtsrecht abgeluchst, obwohl es ihm nicht zustand. Und er verbeugt sich 7-mal, so lange, bis er seinem Bruder begegnet. Und wisst ihr, das ist das, was mich an der Geschichte berührt. Und ganz offensichtlich berührt es auch Esau, der mit 400 Mann auf ihn zukommt. Und er sieht, was ist denn mit meinem Bruder los? Hat mein Bruder sich wirklich verändert? Hat Gott sein Herz angerührt? Er kommt und verbeugt sich, er entschuldigt sich, er demütigt sich. Und es treibt dem Esau die Tränen in die Augen und er nimmt seinen Bruder und fällt ihm um den Hals und er küsst ihn. Und wisst ihr, auf einmal ist so etwas wie Frieden und Heilung entstanden. Ganz ohne Kampf, ganz ohne Rechtfertigung, ganz ohne wer hat wann, wie, wo, was gemacht, sondern da kommen Menschen aufeinander zu in Demut, in Liebe, in Respekt und Wertschätzung. Und weil Jakob eine Gottesbegegnung hat, die sein Herz verändert hat. Ich weiß nicht, ob du vor der Vergangenheit oder vor manchen Konflikten davongelaufen bist. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht oder in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit oder sonst wo. Ich wünsche dir nur, dass wenn Konflikte in deinem Leben da sind, dass du etwas mitnimmst von dem Herzen Jakobs. Dass in Demut und Liebe etwas neu werden kann. Vielleicht bist du, der damals listig war und jemanden betrogen hast. Vielleicht bist du aber auch der Betrogene, der geschädigt wurde, so wie Esau. Dann wünsche ich dir und hoffe ich, dass dir der andere in Demut begegnet. Es liegt nicht immer an uns. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir gerade in Gemeinden, in Familien es wieder lernen, aufeinander zuzugehen. Wege und Brücken zu schlagen, der Verbundenheit, der Liebe und der Demut. Das ist das, was Jakobs Herz ausgemacht hat. Und wie aus einer verkorksten Vergangenheit eine gesegnete Zukunft wurde. Jakob geht zurück und er und sein Bruder versöhnen sich und Friede und Beziehung kann neu gestaltet werden. Das wünsche ich mir für uns, für euch, dass uns das immer wieder neu gelingt. Dass der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahrt. Amen.